Ihr Geschwister, mit der Adventszeit fangen wir jetzt eine neue Predigtreihe eigentlich an. Es geht um Matthäus, aber im Grunde könnte man sagen, die passt genauso noch in die alte Reihe rein. Wir wollen uns jetzt in der Adventszeit mit den verschiedenen Matthäus-Texten auseinandersetzen. Und der erste Text ist einer, da könnte man sagen, es ist eigentlich verrückt, darüber zu predigen. Er gehört zu den Texten, die man normalerweise überlebt, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Denn obwohl er sperrig ist, dieser Text, erzählt er total geniale Dinge von Gott. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals solche Texte schon mal gelesen hat, so wirklich Wort für Wort. Die stehen in der Bibel drin. Um ehrlich zu sein, ich habe immer, wenn solche Texte drankamen, die gerne so übersprungen, weil die wirklich sperrig sind. Ich rede von den Geschlechtsregistern. Das sind die Texte, wo drin steht, wer hat wen geboren und wer stammt. Und die Weihnachtsgeschichte von Matthäus beginnt damit im ersten Kapitel, dass er erstmal so ein Geschlechtsregister bringt. Ich meine, der Lukas, der ist ja eher so dieser bekannte Erzähler. Ich musste mal in der Schule die Weihnachtsgeschichte auswendig lernen. Das habe ich dann nach Lukas gemacht, weil das ist so dieses, ne, und es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot ausgeht. Kennt ihr fast alle? Weil dieser Text ist einfach so geläufig und so, den kann man schön erzählen. Ne? Wer will denn schon wissen, wer von wem geboren wurde? Lukas bringt auch einen Stammbaum Jesu, aber dann erst, wo es dann heißt, als Jesus 30 Jahre alt war, ne, da können wir uns jetzt auch mal mit diesen Details befassen. Und dann fängt er den auch bei Jesus an und geht in die andere Richtung. Markus berichtet übrigens nichts über die Geburt oder Kindheit. Der steigt gleich ein mit der Taufe des Johannes und dann Jesus in der Wüste. Der Johannes, der bringt auch so eine Art Weihnachtsgeschichte, aber die hört sich bei dem ganz anders an. Das ist dieser tolle Johannesprolog, der da am Anfang kommt. Lohnt sich auch zu lesen, aber das ist eher so global gedacht und über alles hinweg. Bei ihm kommt dann auch die Taufe am Jordan. Als ob diese beiden gedacht haben, also Weihnachten, das ist doch eher Kinderkram. Das ist unwichtig, lassen wir weg. Ich habe euch jetzt nicht zu viel versprochen. Bei Matthäus beginnt Weihnachten so. Dies ist das Buch der Vorfahren Jesu Christi, der ein Sohn Davids ist, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Perez zeugte Hasron, Hasron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, zeugte Nachshon zeugte Salomon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Jesse, Jesse zeugte den König David, der König David zeugte Salomo mit der Frau des Urias, Salomo zeugte Rahabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jechonia und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jechonia Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wurde. Alle Generationen von Abraham bis David sind 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Generationen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus sind 14 Generationen. Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. So, ich hoffe, der Übersetzer hat die ganzen Namen auch hingekriegt und mal eben schnell runterlesen können. Mancher fragt sich ja, was macht so ein Stammbaum eigentlich in der Bibel? Und insbesondere, warum für den Gottesdienst? Ist das nicht so eine dieser ausgedienten Passagen in der Bibel, die man eigentlich weglassen könnte, die nur langweilig ist? Heute möchte ich mit euch mitnehmen dahin, weil der Heilige Geist euch eben nicht ärgern wollte, als er diesen Text in die Bibel hineingieß, sondern damit was sagen wollte. Ihm war es wichtig und ich will euch zeigen, warum es wichtig ist. Und es fängt nämlich mit dem Anfang an. Wenn ihr euch das genau anschaut, diesen Text, habt ihr ja festgestellt, dass da mehrere Stammbäume drin sind. Da ist ja nicht nur ein Stammbaum drin. Der allererste Stammbaum, der ist nämlich Matthäus 1, der Vers 1, wo es nur heißt, dies ist das Buch von der Vorfahren Jesu Christi, der ein Sohn Davids ist, der ein Sohn Abrahams. Sozusagen der Stammbaum vor dem ausführlichen Stammbaum, so ein zusammengefasster, umgekehrter Stammbaum, Jesus Christus, David, Abraham. Und der ist da drin, weil damit nämlich zwei Verheißungen gezeigt werden. Die erste Verheißung, 1. Mose 12, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, was ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12, 1 bis 3. Das ist eine der ganz großen Verheißungen, die an Abraham dort ging, die größte überhaupt, weil dort drin steht, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ein Vers, der sofort mitschwingt, wenn jemand hört, dass der ist Nachkomme Abraham, so dieses Ich, in dir sollen alle gesegnet werden. Ein Mensch kann das ja gar nicht schaffen, dieses in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Jesus später hat es geschafft. Und hier erfüllt sich in ihm eine Prophezeiung. Es sind nicht nur die Menschen damals irgendwie gesegnet worden in seinem Umfeld vom Abraham, sondern dieser Segen geht ja weiter bis zu uns hier. Also wirklich dieses alle Menschen, unsere Väter, ja alle Generationen seither und auch alle Völker sind durch diesen Segen gesegnet worden. Und dann kommt noch ein zweiter Name dort vor, der David. Da heißt es in 2. Samuel 7, ich will dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Auch David kriegt eine ganz große Verheißung, dieser ewige Königsthron in diesem Haus, in dem der Name Gottes niedergelegt wird. Wenn wir uns die Geschichte genauer angucken, Salomo hat einen Tempel gebaut, der aber nur zeitlich begrenzt war. Der ist wieder niedergerissen worden. Gibt keinen Tempel mehr. Aber Jesus selber ist zu diesem Tempel geworden. Johannes 2, Vers 19, wo Jesus antwortet und sagt, brecht diesen Tempel ab, als er den Tempel in Jerusalem da sieht. Und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Oder in Epheser 2, wo es dann tatsächlich heißt, dass wir der Tempel sind. Also das sind ganz andere Dimensionen, die plötzlich dieser Tempel bekommt, als sie damals gedacht haben. Und in dieser Reihenfolge steht eben Jesus drin. Deshalb diese zwei Namen ganz am Anfang. Was will uns der Heilige Geist weiterhin mit diesem Stammbaum zeigen? Er will uns zeigen, dass es mit Gott eine Geschichte gibt. Jesus ist nicht derjenige, der so plötzlich aufgetaucht ist, dieser Mann aus dem Nichts, der dann alles verändert, irgendetwas tut und dann wieder verschwindet. Nein, die Bibel will zeigen, das Handeln Gottes ist eingebettet in eine große, riesige Gottesgeschichte, die im globalen Rahmen stattfindet. Da geht es nicht um ein 1000-jähriges Reich, wie das mal der Hitler versprochen hat. Hier geht es um eine Geschichte, die weit über 1000 Jahre, die aus der Urvergangenheit herauskommt, aus der Schöpfung dieser Erde und bis hin in die Ewigkeit reicht. Das ist Gottes Geschichte. Und warum erwähnt er das so? Weil es nämlich das Gegenstück zu einem Prinzip oder Gesetz ist. Wir Menschen lieben eigentlich Prinzipien oder Gesetze. Wenn man sich richtig verhält, dann ist man gut vor Gott. Und alles ist okay. Das sieht man im Islam, das sieht man in vielen anderen Religionen, dass es um so Gesetzesreligionen sozusagen geht. Aber die Bibel erzählt uns, nein, Gott ist kein Prinzip. Gott ist Person und daher Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die wir miteinander erleben können, die du mit Gott erleben kannst, die ich mit Gott erlebe. Da ist einfach Personen wirklich da. Da ist nicht ein Prinzip, was man tun muss und was ewig gilt, sondern da ist eine Personen hinter. Und darum bringt er den Stammbaum. Und das ist ganz wichtig für uns. Wenn du nämlich im Leid bist, dann geht es nicht um ein Gesetz, was du befolgen musst. Nein, es geht um Gott als eine Person, an die du dich wenden kannst. Wenn Angriffe des Bösen kommen, dann ist da eine Person, die dir hilft an der Stelle und zur Seite steht. Da ist kein Prinzip oder Gesetz, was befolgt werden muss, und wenn nicht, dann bist du verloren. Nein, da ist eine Geschichte, die ein Gott mit den Menschen dieser Welt macht und durchzieht. Und da kann sich jeder an ihn wenden, weil es eben eine Person ist und nicht irgendein Gesetz, was irgendwer mal irgendwann aufgestellt hat. Darum, als jemand krank war, heißt es in der Bibel in Johannes 9, Abvers 2, und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Da geht nämlich genau diese Frage, was ist sein Fehler, den er gemacht hat, gegen welches Prinzip oder Gesetz hat er verstoßen, damit er jetzt blind ist? Wenn man in so einer Gesetzesreligion drin ist, ist das völlig logisch, verstoßen, Strafe, fertig. Und Jesus sagt, nee, an dieser Stelle geht es nicht um ein Gesetz oder Prinzip, sondern es geht um eine Geschichte, die da passiert. Und hier geht es darum, dass die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Da hat er keine Regel aufgestellt, sondern eine Geschichte ist geschehen. Und darum ist es so schön, wenn es geht nicht darum, dass ich mich richtige verhalte, wenn ich Probleme im Leben habe, wenn meine Beziehung zu ihm lockerer wird, dann geht es darum, dass ich mich an ihn wende und mich ihm neu wieder hingebe. Und dafür ist es nie zu spät. Der Stammbaum sagt, Gott schreibt Geschichte, Gott schreibt nicht Gesetze. Und darum geht es um einen konkreten Jesus, der zu einer konkreten Zeit in einen konkreten Raum gekommen ist. Und deshalb eingebettet in diesem Stammbaum. Und das Zweite ist, dass Gott dich eben begleitet. Er lässt dich nicht im Stich. Für uns, wenn Gott in der Taufe zu uns spricht und verspricht, du bist mein Kind, du gehörst zu meinem Reich, dann ist das ein Fakt. Dann wird dieser Segen fortgesetzt. Egal, was die Stimme in dir vielleicht sagt und sagt, oh, also Dirk, alle anderen, aber du vielleicht nicht oder so. Dann ist Begleitung dabei, weil die Geschichte eben durchträgt. Und darum bringt Matthäus den Stammbaum. Mit den Segensecken am Anfang, Abraham, David, Jesus und etlichen Namen da drin, die gar nicht so einfach sind. Denn das ist Geschichte, durch die Gott hindurchträgt. Nun möchte ich mit euch mal genauer zu dem Stammbaum gucken und dazu habe ich eine super Folie gemacht. Ich weiß nicht, wer die noch lesen kann. Da steht nämlich der komplette Text einmal drauf. Weiß nicht, kann die noch jemand lesen? Wer kann sie lesen? Der darf sich melden. Ah, ein paar können das sogar noch lesen, wunderbar. Ich habe mal die Generationen markiert, dass man es das ein bisschen leichter sehen kann. Immer den ersten Namen sozusagen. Ist auf euch aufgefallen, da sind ein paar Frauen drin. Nämlich die Tama, die Rahab, Ruth, Bathseba als Frau des Uriah und die Maria. Und die große Frage ist, was oder warum sind diese Frauen in diesem perfekten Stammbaum für Jesus drin? Warum hat Matthäus gerade sie erwähnt? Ich meine, man könnte ja sagen, ne, wenn da 40 Männer drin sind, müssten ja auch 40 Frauen drin sein. Warum gerade diese Frauen? Wenn man sich das anguckt, die ersten vier sind zum Teil nicht israelische Frauen und auf jeden Fall von zweifelhafter Moral. Tamar war die, die ihren Schwiegervater verführt hat. Rahab war eine Prostituierte, Ruth eine Ausländerin, ein Flüchtling, wenn man so will. Und Bathseba eine Ehebrecherin. Nur Maria passt nicht ganz so in diese Reihe der Frauen. Da werde ich dann später drauf eingehen. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba, trotz ihres zweifelhaften Lebensstils, stecken sie alle in diesem Stammbaum drin und werden als Vorfahren Jesu erwähnt. Ich denke, die kamen rein, weil Gott uns an diesen Frauen was ganz Besonderes zeigen möchte. Und deshalb wollen wir sie uns mal genauer anschauen. Da ist die Tamar, die ihren Schwiegervater verführt hat. Ihr Mann ist gestorben, Kinder sind wichtig und deshalb gab es die Regel der Schwagerehe, der Onan, der hat dann die Kinder verhindert, weil er das nicht wollte, dass das Erbe da geteilt wird. Und dann soll sie einen anderen Mann bekommen, der will auch nicht so richtig und sie fühlt sich da allein und vergessen, verkleidet sich als eine Hure, verführt dann den Schwiegervater, wird von ihm dann schwanger. Keine gerade Geschichte, die das ist, sogar eine mit Verrat und wo Sünde Anteil daran hat. Aber sie zeigt auch, da gibt es eine verlorene Frau, die sich einsam fühlt und die wird Teil Gottes Geschichte. Gott behält sie, Gott behält dich in seiner Segenslinie. Gott nimmt sie auf in diese Segenslinie. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, da gibt es zwei Schwerverbrecher, die mit Jesus am Kreuz gehangen haben. Und da heißt es dann in Lukas 23, Abvers 39, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Und der andere sagt dann, nee, hier, du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und dann sagt er, wir zwei empfangen mit Recht, was unsere Taten wert sind. Dieser hat aber nichts Unziemliches getan. Und dann geht es weiter in Vers 42 und 43. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Text, obwohl der ein Schwerverbrecher war, der da hingerichtet wurde am Kreuz. Als er sich an Jesus gewendet hat, geht die Segenslinie auch durch ihn hindurch. Wirst du mit mir im Paradies sein? Tamar sagt uns, hey, Gott nimmt auch mich, Gott nimmt auch dich in seine Segenslinie auf. Du kannst Teil davon werden. Rahab, das ist eine Prostituierte, auch nicht unbedingt das, was Gott will, eine, die ihren Körper für Geld hergibt. Damals war sie in Jericho, als die Israeliten ankamen, die Stadt auskundschaften, da hat sie dann die Kundschaft da versteckt und das passte bei ihr ganz gut, ne? So ein Bordell, das macht man lieber am Rande der Stadt, wo die Leute nicht so hingucken können, war halt auf der Stadtmauer ganz außen ihr Haus. Wer will schon sehen, dass er dorthin geht? Insofern konnte sie auch die Botschafter dort leichter verstecken, die Kundschafter, die dort hingekommen sind, hat ihnen dann die Flucht über die Stadtmauer ermöglicht. Sie, die Sünderin, die sich zu Gott, zu seinen Leuten hält, wird dann aber auch bei der Einnahme der Stadt nachher gerettet. Rahab wird gerettet, erfährt Vergebung. Wer seine Schuld zu Gott bringt, wird gerettet, wird Teil dieser Segenslinie. Der ist nicht allein, der wird Teil der Geschichte mit Gott. Deshalb deine Schuld, wo etwas schief läuft im Leben, wo Streit und Unfrieden ist, da ist Rettung da. Johannes 1, im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist diese Aufforderung, wende dich an Gott. Gib ihm das einfach ab und du wirst erleben, dass er trotz der Schuld diese Verbindung aufrechterhält, dass Vergebung einen Neuanfang ermöglicht. Rahab hatte dann ein neues Umfeld, die Stadt brach zusammen, nur ihr Teil der Mauer blieb stehen. Wenn du zu Gott gehst, ihn aufnimmst, dann wirst du Gott erleben. Wenn du ihm deine Schuld bringst, wirst du erleben, dass es Befreiung gibt. Bleib einfach nicht drin, gib's ihm ab. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das ganz klar dieses Zeichen, wir geben es Gott ab, wir bringen es unserem Herrn. Und danach können wir zusammen auch beten, gerne ansprechen. Hier im Saal gibt es nach dem Gottesdienst auch Leute, die dafür bereit sind, mit dir zu beten, wenn du das möchtest. Ein Gebetsangebot. Andere Personen deines Vertrauens kannst du auch dazu nehmen. Nimm dir Zeit für das Gebet. Wende dich wie Rahab an Leute aus seinem Reich, damit du miteinander beten kannst und das vor Gott bereinigen kann. Viele sind verloren, aber du musst es nicht sein. Gott vergibt Sünden, er reinigt uns. Kommen wir zu Ruth. Da gibt es ein ganzes Buch über ihr verworrenes Beziehungsgeflecht. Sie hat einen israelischen Mann mit Söhnen in der Fremde. Die Söhne heiraten, kinderlos. Alle starben, außer der Frau mit der Schwiegertochter, eben aus dem fremden Volk heraus. Und nun geht diese Schwiegertochter, die Ruth, zurück nach Israel mit ihrer Mutter, ihrer Schwiegermutter und heiratet dann dort erneut. Im Grunde zeigt es, das ist ein verworrenes Beziehungsgeflecht und die Frau ist gar nicht so wirklich Teil des Volkes. Aber sie ist Teil der Generationsfolge, sie wird sogar extra erwähnt dort. Ich denke, die Aussage dahinter ist, Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Es ist egal, ob dein Vater oder deine Mutter Christ sind. Es ist egal, ob deine Familie in Ordnung ist oder nicht. Ich erinnere an diesen ganz ersten Vers, der hier kam. Da hieß es, dies ist das Buch der Vorfahren Jesu Christi, der ein Sohn Davids ist, des Sohnes Abrahams. Hallo? Da steht Sohn des, obwohl da ja eigentlich hunderte von Jahren dazwischen sind. Der David ist nicht Sohn des Abrahams, sondern ein Ur-Ur-Ur und jetzt müsst ihr da 14 Mal Ur sagen und dann kommt er bei David nachher an. Das einzige Argument bei Gott ist nicht, ob du Enkel bist oder Kind, sondern du kannst nur Kind sein. Gott hat keine Enkel. Es ist die Frage, wie stehst du zu Gott? Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hingehen und mit ihm essen und er mit ihr. Er steht heute vor der Tür und klopft eben an. Welche Beziehung hast du zu Jesus? Das ist das, was zählt. Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Und Ruth ist sogar eine nicht-israelische Frau, die da reinkommt. Aber in Ruth 1, Vers 16 heißt es, dein Gott ist mein Gott. Nicht die Geburt entscheidet, nicht die Familienfrömmigkeit. Du persönlich bist gefragt, ob du mit ihm zusammen leben willst. Ich meine, christliches Elternhaus, gläubige Eltern können Vorteile sein. Dadurch wird man vor manchem bewahrt. Die Nachfolge macht das leichter. Aber wir können auch auf der anderen Seite sehen, dass das auch Nachteile haben kann. Nicht jeder von den Kindern bleibt unbedingt dabei. Wenn man keine große Bekehrung mit einem Aha-Erlebnis hat, dann fällt es manchmal schwieriger, dass das nicht alles so wegschwimmt, als wenn jemand sagt, oh, Gott hat mir wirklich ganz viel vergeben und hat mein Leben völlig umgekrempelt und jetzt bin ich ein neuer Mensch an der Stelle. Dann wird leicht Gemeindeglaube schleifen gelassen. Und wenn man dann umzieht und Gemeinde keine so hohe Priorität hat, dann kann es ganz leicht passieren, dass man vom Glauben und von Jesus wegkommt. Denn Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. Ob du wirklich Christ bist, ob du wirklich in der Segenslinie stehst, da ist das Elternhaus egal. Es geht um dich. Ruth hätte von Gott fernbleiben können, dann wäre sie raus gewesen. Nur weil sie zu Gott gehalten hat, ist sie drin. Das ist entscheidend und das ist eben deine Entscheidung. Die vorletzte Frau ist Bathseba. Das ist die, die mit König David Ehebruch begangen hat. Sie wird erwähnt sogar als die Ausländerin. Der Mann Uriah ist Ausländer. Bei ihr ist es gar nicht so genau bekannt, aber sie wird nicht erwähnt als die Mutter Salomos oder als die Frau Davids, sondern eben als die Frau des Uriah. Und es zeigt zwei Dinge. Als Ehebrecherin kommt sie hier in der Liste tatsächlich vor, denn ihr Name wird ja gar nicht erwähnt, sondern der Name des eigentlichen Ehemanns, womit Matthäus wirklich Wert drauf legt, hallo, die Frau war ja gar nicht die eigentliche Frau. Und dann auch als Ausländerin. Uriah war ja jedem bekannt, dass er kein Israelit war. Aber trotzdem gehört sie dazu und zeigt uns vor Gott, in der Segenslinie sind alle gleich. Die Ausländer, die Einheimischen, die Männer, die Frauen, die Armen, die Reichen, die Ehebrecher, die Treuen, Alle sind bei Gott willkommen und Gott geht mit ihnen einen Segensweg. Vor Gott sind eben alle gleich. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Als der Prophet Samuel darauf schauen sollte, wer eine stattliche Erscheinung ist, um König zu werden, damit die Segenslinie dort weitergeht, da sagt ihm Gott: Schau nicht auf das Äußere, ich schaue auf das Herz. Das hat Gott ihm gesagt. Vor Gott sind alle gleich, da kommt es auf das Herz an. Oder Epheser 6 sagt das bezogen auf unsere Taten. Und ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, sei er Sklave oder Freier. Und ihr Herrn, tut dasselbe ihm gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Personen gibt. Epheser 6, 8 bis 9. Also der Personenstand ist da egal. Hier wird über Reiche und Arme geredet, über Sklaven und Freie. Wir können die Gegensatzreihe bis heute fortsetzen. Alle sind vor ihm gleich. Alle können in diese Segenslinie hinein. Alle können sich aber auch selber aus dieser Segenslinie ausschließen. Es ist schlicht und einfach deine Entscheidung. Jesus hat sogar eine Frau beobachtet, die nur eine klitzekleine Münze in die Spendenbox im Tempel geschmissen hat. Klitzeklein, das wäre ja wahrscheinlich zu wenig gewesen, als dass man damit auch Trinkgeld im Restaurant hätte geben können. Aber für die Frau war es viel. Und Jesus hat sie hoch gelobt, mehr als die Leute, die aus ihrem Reichtum was abgegeben haben. Wenn du nur wenig Gaben hast, wenig tun kannst, denkst du, du bist nur Hintergrund bei ihm? Nein, bei Gott bist du willkommen. Selbst wie in diesem Fall diese Ehebrecherin bei Gott willkommen ist. Nein, der Ehebruch ist nicht willkommen. Aber du als Person bist immer willkommen. Einige denken vielleicht, naja gut, bei mir ist ja nicht die große Schuld. Ist man dann heiliger? Vielleicht weiß man manches besser, hat man dann einen direkteren Draht? Ich denke, vor Gott sind alle gleich und manche sind eben im Mist stecken geblieben und niemand muss sich im Grunde dafür schämen, dass es passiert. Vielleicht müssen wir, bei denen es gut läuft, uns eher schämen, denn wer richtig Mist gebaut hat, der muss dafür öffentlich büßen, bis dahin, dass er ins Gefängnis gehen muss und alle darüber reden. Aber wenn mein Mist nur nicht richtig rausgekommen ist, vielleicht ich selber nicht mal erkannt habe, vor Gott sind alle gleich. Kommen wir zurück zu diesem Text und schauen wir mal auf Maria. Meine Aussage ist ja die ganze Zeit hier, Gott geht in unserem Leben mit. Warum kann ich diese Linie eigentlich auf uns wirklich weiterziehen? Der Stammbaum ist doch für diese Leute, warum wir? Matthäus selber macht da so eine Genealogie. Den Stammbaum Jesu, ein bestimmtes Volk, bestimmte Vorfahren, bestimmte Leute. Wir sind doch eigentlich völlig uninteressant. Jesus hatte nun mal keine Frau, hat keine Nachkommen. Wir können also nicht mal Nachkommen von Jesu sein, geschweige denn gehören wir unbedingt zu seinem Volk. Aber schauen wir mal genauer rein. Wessen Blut fließt denn in Jesu Adern? Und der Hammer ist, was Matthäus selber dort sagt. Er sagt nämlich, bei Maria sind wir gerade. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch dran, wie dieser Stammbaum immer aufgebaut war? A zeugte B. Aber bei Maria steht das ja jetzt gar nicht. Da steht ja nicht, und Josef zeugte Jesus, sondern da steht Maria als Josef, der Mann Marias, von der Jesus geboren wurde. Ich meine, fällt euch da was auf? Das ist der allergrößte Witz in diesem Stammbaum. Leute, merkt ihr was? Da geht es darum, dass dieser Stammbaum eigentlich nichtig ist. Wessen Blut fließt denn da? Hallo? Das ist nicht Josef zeugte Jesus. Nein, Josef ist der Mann der Maria, von der Jesus geboren wurde. Matthäus selber sagt später, Jesus ist von Maria geboren und kommt dann noch konkreter. Jesus kommt, bevor Josef mit ihr geschlafen hat. Einen Vers später heißt es, in Vers 18 dann, die Geburt Christi ereignet sich so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, und dann geht's sogar weiter, ne? Der Mann war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte sie heimlich zu verlassen. Oi, ein uneheliches Kind! Sagt Matthäus. Also nicht so, dass der hier das jetzt irgendwie versucht zu vertuschen, sondern er sagt ganz direkt in seinem Text, liebe Leute, dieser Stammbaum, den ich euch von Jesus geliefert habe, ist in der Form, wie ich ihn euch geliefert habe, Mist. Der hat nämlich mit Jesus, wenn man jetzt so ganz nach der Blutslinie vorgeht, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ist völliger Mumpitz. Nein, dieses Kind ist nicht von Josef. Um es zu bekräftigen, sagt er dann später noch in Vers 25, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar und gab ihm den Namen Jesu. Erkannte sie nicht ist das, was in der Bibel dann für miteinander schlafen steht. Also nein, die haben keine Kinder gezeugt. Josef ist da nicht mal in die Nähe gekommen, dass Jesus irgendwas mit Josef zu tun haben könnte. Sagt Matthäus, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, nochmal dreimal danach, damit es auch wirklich der Letzte versteht, nein, Josef ist nicht der Vater in dem Sinne von Jesus, der biologische. Nix, Josef zeugte Jesus, wie bei allen anderen, die in dem Stammbaum vorkommen. Nicht, Josef ist der Vater, nix, Blutlinie an dieser Stelle. Maria gehört nicht in diesen Stammbaum. Jesus gehört nicht in diesen Stammbaum. Okay, irgendwie kommt dann eigentlich, wenn man sich das genauer anschaut, die Linie von Maria auch mit der von Josef oben weiter zusammen. Aber das wissen wir aus anderen Texten heraus. Matthäus beschreibt das nicht. Er hätte ja Marias Stammbaum aufzählen können, wenn ihm das wichtig gewesen wäre. Aber er tut es einfach nicht. Aber darum geht es ihm auch nicht. Was für uns wichtig ist, ist, wir können Teil dieses Stammbaumes werden, dieser Geschichte mit Jesus Christus, der Christenheit, weil wir Teil seines Reiches sind. Und deshalb sind wir auch Teil seines Reiches. Und so bedeutet diese Geschichte für uns, dass Weihnachten nicht der Anfang der Geschichte ist, sondern nur ein Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Der Anfang ist, dass diese Welt erwählt ist und die Auswahl passierte durch Gott selber. Du bist auserwählt. Und deshalb finde ich, dass dieser Stammbaum einer der verrücktesten Texte der Bibel ist, weil er einerseits uns ganz viele Namen vorstellt und am Ende sagt, Leute, es kommt nicht auf diese Blutslinie drauf an, es kommt auf dein Verhältnis, was du zu Jesus hast. Und er zeigt ganz deutlich diese Liebe und das Wesen Gottes, wie er in dieser Welt hineinwirken will. Nicht mit irgendwelchen Gesetzen, die er von vorne verkündet und sagt, so muss es unbedingt sein, sondern als ein Gott, der eine Geschichte aus seiner Liebe heraus mit dir gehen möchte. Durch dein Leben hindurch. Auf dieser Erde bis in die Ewigkeit hinein. Und deshalb ist die entscheidende Frage, die dieser Stammbaum stellt, nicht wer hat wen gezeugt, sondern willst du ihm nachfolgen? Das will Matthäus mit seinem Stammbaum sagen. Und das will er dich heute fragen. Amen.